denn überhaupt ein Problem ist. Wir haben heute ein Referat, ein paar Punkte im Vorfeld. Ich teile Ihnen wieder die Anwesenheitsliste aus. Schreiben, mir wieder vorgeben, wenn Sie fertig sind. Es stehen ein paar Namen. Ich habe mir diese Liste sozusagen einmal als ein Dokument auf meinen Computer runtergeladen. Und es stehen mittlerweile schon natürlich mehrere Leute drauf, also alle diejenigen, die Zugriff auf die Lernplattform haben, sind natürlich in dem Seminar drinnen. Manche stehen eben noch nicht auf dieser Liste drauf, die sollen sich einfach dazu schreiben und unterschreiben, Name, Matrikelnummer und eine Unterschrift, so wie bei den letzten paar Mal schon, wie wir das gemacht haben. Aber ich verwende einfach jetzt diese Listen weiter und ich weiß eh, dass diejenigen, die zu mir gekommen sind und immer gesagt haben, sie stehen auf der Warteliste, weiß Gott was, dass die eh auch schon drauf sind. Gut, zweiter Punkt, zwei Referate sind noch offen, ich sage es nur, falls jemand noch Interesse hat, und zwar sind witzigerweise beide Referate von William Sieger, obwohl das jemand ist, der eigentlich ziemlich präzise und gut schreiben kann und Probleme ziemlich genau auf den Punkt bringt und deswegen sehr angenehm zum Lesen ist. Falls sich noch jemand findet für den 29. April und den 17. Juni, würde ich mich freuen. Die Texte sind deswegen auch angenehm, weil man sozusagen parallel zu den Texten, die referiert werden soll, einen ganz allgemeinen und sehr gut zu lesenden Artikel aus der Stanford Encyclopedia for Philosophy, seine Internet-Enzyklopädie für Philosophie von Stanford-Leuten gemacht, die wirklich hervorragend ist und ziemlich gut ist. Und da hat eben der William Sieger und ein Kollege, Ellen Hermansson, einen Artikel über Panpsychism geschrieben. Und genau, den kann man irgendwie dazulesen und da steht auch alles, sozusagen, was in den Aufsätzen steht, in relativ klarer Kontext. Ja?
Ich habe eine Frage, ich habe mir endgültig, habe ich letzte Woche für das Referat einen Sieger zu dem Artikel von der Stanford Encyclopedia gemeldet.
Sie sind die Frau Deibel. Ja, genau. Es ist aber das vom 29. noch offen. Das vom 27. ist, also 27. Mai, das ist eh. Es sind sozusagen nur diese zwei anderen, sozusagen vom William Sieger noch offen. Wie gesagt, überlegen Sie sich, ansonsten referiere ich den Text, es ist eh egal. Aber es wäre schön, wenn jemand von Ihnen vorstellen könnte. Wie gesagt, wenn nicht, dann ist auch kein Problem. Also falls Sie da noch irgendwie Interesse dran hätten, dann wäre es nett, wenn Sie mir das in den nächsten zwei Stunden sagen könnten. Zweitens, Sie haben mich gefragt wegen der E-Learning-Plattform, ob ich das, was ich Ihnen letztes Mal gezeigt habe, diese relativ banalen PowerPoint-Präsentationen auf die Plattform stellen kann. Das habe ich jetzt gemacht. Als PDF sind sie sozusagen abrufbar und Sie können es sich anschauen. Im Wesentlichen bestehen diese Präsentationen nur aus Bildern und das, was ich zu diesen Bildern dazu sage, also sprich, wenn Sie sich das runterladen, dann haben Sie eigentlich nur die Bilder und nicht das, was ich gesagt habe. Aber wenn es Ihnen hilft und es hilft Ihnen sozusagen, sich an das zu erinnern, was ich dazu gesagt habe, dann ist es okay. Außerdem habe ich Ihnen noch dazu aufgestellt, ein PDF, glaube ich, oder das ist ein Doc-Dokument, bezüglich der Richtlinien wissenschaftlichen Arbeitens. Das ist von meiner Kollegin Anja Weiberg gemacht worden. Ich habe es Ihnen draufgestellt, obwohl Sie das eigentlich wissen sollten, zu Ihrem derzeitigen sozusagen Stand Ihres Studiums, wie man eine wissenschaftliche Arbeit verfasst und was sozusagen Richtlinien wissenschaftlichen Arbeitens sind. Ich werde das unter keinsten Umständen in irgendeiner Form in diesem Seminar ansprechen, habe Ihnen nichtsdestotrotz für Leute, die sich ein bisschen unsicher sind diesbezüglich, nochmals eben dieses Dokument auf die Lernplattform geladen, wo Sie dann schauen können, wie eine wissenschaftliche Arbeit auszusehen hat für jemanden, für den das unklar ist noch oder so. Gut, haben Sie Fragen zur letzten Stunde? Allgemeine Natur. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir beginnen gleich mit dem Referat. Und zwar der Herr Magister Bier stellt uns das Rätsel des Bewusstseins vor. Und zwar aus der Perspektive von Herrn Bieri. Und Modus operandi ist so, Herr Bihal stellt das Referat vor. Wir werden im Anschluss daran gleich eine kurze Fragerunde machen, ob es sozusagen Fragen Ihrerseits gleich an den Herrn Bihal gibt. Wenn dem nicht so ist, werden wir sozusagen im Anschluss dann versuchen, nochmals den Text anhand der wichtigsten Punkte, obwohl es der Herr Bihal eh schon sehr gut auf seinem Thesenpapier zusammengefasst hat, durchgehen. Wiederum mit ein paar Bildern. Ich stelle Ihnen das wieder auf die Homepage. Sie können sich dann die Bilder anschauen, wenn Sie nicht wollen. Okay.
Kann man es irgendwie abtrennen oder so? Wie bitte? Aus dem Beamer
habe ich noch gesehen.
Hört sich das oder was? Ich kann mich
auch
da nicht schauen.
Sie können sich das Pult ein bisschen weiter rüber schieben. Wie man gerne das Pult zum Anhalten.
Ja, ich muss dahinter verstecken.
Das ist für Ihnen funktioniert jetzt nicht so gut, aber.
Ja, wie der Herr Dr. Blamauer richtig schon angekündigt hat, werde ich jetzt über den ersten Text referieren, beziehungsweise versuchen zu referieren, eben von Peter Bieri, was macht das Bewusstsein zu einem Rätsel. Also zur Einleitung, ich nehme an, die meisten von Ihnen haben ihn eh gelesen, aber Bieri behandelt hier eigentlich einen Vortrag von Émile du Bois-Reymond aus dem Jahr 1872, also nicht mehr ganz aktuell, aber das Thema ist trotzdem noch aktuell und im Endeffekt hat sich genau bei diesem Punkt auch noch nicht viel getan. Also sagen wir so, er ist noch immer nicht beantwortet, sonst würden wir auch nicht hier darüber diskutieren.
Es gibt kurzer Einwurf, die meisten Probleme, die in der Antike aufgeworfen sind, sozusagen die wirklich philosophischen Probleme, sind bis heute nicht beantwortet. Also das betrifft sozusagen die letzten 2000 Jahre eigentlich unsere Philosophiegeschichte.
Ja, also das ist noch immer aktuell.
Du Bois-Reymond noch nicht so lange her, aber...
Okay, ja, so gesehen, in dem Verhältnis ist es sozusagen eh neu. Ja. Also der Vortrag heißt Über die Grenzen des Naturerkennens und es geht im Endeffekt um einen Satz, den ich hier noch kurz zitieren möchte, dass eben Du Bois-Reymond eben meint, es ist nicht nur so, dass wir im Moment nicht sagen können, wo der Zusammenhang zwischen der Physis, also unseren neurologischen Grundlagen und dem Erleben ist, sondern er meint, also dem Bewusstsein ist, und er meint, das Bewusstsein, ich zitiere, auf der Natur der Dinge nach aus diesen Bedingungen nicht erklärbar sein wird. Also er meint, es wird auch gar niemals möglich sein, dass wir das jemals, dass wir diesen Zusammenhang jemals verstehen. Und genau mit dieser Frage, mit diesem Rätsel beschäftigt sich Peter Bieri in diesem Text. Er geht hier am Anfang, was ich recht interessant finde, einmal auf den Begriff Bewusstsein an sich ein und unterteilt ihn in drei Bereiche, wie man ihn verstehen kann, also drei Deutungen. Er erwähnt gleich am Anfang, dass es in vielen Sprachen gar kein Äquivalent für den deutschen Begriff Bewusstsein gibt, was auch schon mal interessant ist, also was auch schon mal zeigt, ja, dass das eben doch ein sehr eigener Begriff ist und eben in sehr vielerlei Hinsicht verwendet werden kann. Also als erste Bedeutung versteht er hier Bewusstsein als die Fähigkeit zu integrierten Handeln, nennt er das. Das ist eben das Handeln nach einem inneren Antrieb und innerer Steuerung. Er nennt hier ein paar Punkte, die hier dazugehören, beziehungsweise die das ausmachen. Einerseits das diskriminative Verhalten, also dass wir auf eine Information, die von außen kommt, sozusagen diskriminativ, also speziell reagieren. Also nicht auf jede gleich, sondern eben es eine Antwort ist auf eine spezielle Antwort auf etwas von außen. Als zweites nennt er das koordinierte Verhalten, also das Teil des integrierten Verhaltens, das heißt, verschiedene Elemente in unserem Verhalten sollen zu einem Muster zusammenspielen, also nach einem Plan voll, sozusagen allein wenn wir in die Hände klatschen, was müssen wir die beiden Hände so weit koordinieren, dass sie sich treffen. Also das ist ein wichtiger Punkt daran. Es muss der Situation angemessen sein, also was auch schon im Diskriminativen besteht, etwas drinnen ist und über die Zeit hinweg kohärent. Also ich denke mal ein bisschen, könnte man sagen, das, was wir vielleicht auch unter unserem Charakter, unserem Sein verstehen, unserem individuellen Ich-Sein. Also gerade da ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass es über die Zeit kohärent ist. Also wir werden uns nicht morgen komplett anders verhalten als heute, außer wir sind schizophren oder nicht depressiv oder borderline, also in die Richtung. Aber ja, wir reden jetzt so vom Durchschnitt. Als zweiten Punkt, also als zweite Begriffsbedeutung nennt er hier Bewusstsein sozusagen als Wissen. Also einerseits, also das Wissen, das wir wahrnehmen können, das uns zugänglich ist durch unsere kognitiven Fähigkeiten. Hier unterscheidet er wieder Wissen von der Außenwelt. Also als Beispiel Umweltbewusstsein oder so, also eher kollektives Wissen, dann auch wieder individuelles oder wahrnehmendes Wissen im Sinne von, es ist uns, wir nehmen etwas bewusst wahr oder wir erinnern uns gerade bewusst an etwas. Und als zweiten Bereich davon nennt er das reflexive Wissen, also das, er sagt, Bewusstsein von den eigenen mentalen Zuständen. Das ist ähnlich dem, aber hier macht er die Unterscheidung zwischen bewusst und unbewusst. Also,
kurzer Einwurf, also diese Unterscheidungen, die der Pierre trifft und die er da vorstellt auch, sind im Wesentlichen, die er dann im Anschluss macht an das Erleben, sind im Wesentlichen auch die Unterscheidungen, die sich dann im nächsten Text sozusagen bei David Chalmers wiederfinden werden, nämlich in Unterscheidung zwischen den Leichen und dem sogenannten schwierigen Problem des Bewusstseins. Und Pierre bringt es in einer relativ einfachen Sprache. Im Wesentlichen geht es darum, dass das, was er als Wissen bezeichnet, im Wesentlichen mit sozusagen informationsverarbeitenden Prozessen gleichgesetzt werden kann, egal ob das jetzt Wissen von der Außenwelt ist oder Wissen um die eigenen Zustände ist sozusagen. In jedem Fall ist sozusagen die Berichtbarkeit zum Beispiel über die eigenen internen Zustände etwas, das nach einem funktionellen Schema funktioniert und insofern eigentlich sozusagen auch jedes komplexere System eigentlich sozusagen machen kann. Ein Computer zum Beispiel kann auch über seine eigenen internen Zustände Berichte verfassen. Ebenso geht es sozusagen um Zustand der Außenwelt. Man kann sozusagen eben diskriminatives Verhalten etc., das sind alles sozusagen kognitive Fähigkeiten, Systemeigenschaften, die funktionell erklärbar sind. Und das ist der wesentliche Punkt, auf den die Lehre jetzt hinaus will.
Genau.
Weil oft ist dann Wissen in Texten, sozusagen in klassischeren Texten, wird oft sozusagen Denken, Geist, es gibt einfach viele Begriffe, die sozusagen früher für den Begriff des Bewusstseins und gerade eben auch für den problematischen Begriff des Bewusstseins verwendet wurden. Descartes zum Beispiel spricht oft vom Denken, obwohl er im Wesentlichen eigentlich nicht von informationsverarbeitenden Prozessen spricht, sondern eigentlich sozusagen von dem subjektiven, von der subjektiven Perspektive auf eine äußerlich gegebene Welt, ja, eine materielle Welt sozusagen, die genau von dieser subjektiven Perspektive unterschieden ist. Insofern, wenn Descartes von Denken spricht, redet er in erster Linie sozusagen von der Form von Bewusstsein, die auch eher als problematisch bezeichnen würde. Ja. Im Falle der gegenwärtigen Diskussion wird Denken eher sozusagen als informationsverarbeitender Prozess oder kognitiver Prozess verstanden, höherstufiger kognitiver Prozess verstanden, der im Wesentlichen heutzutage noch nicht sehr gut verstanden ist, aber wo man davon ausgehen kann, dass er künftig irgendwann einmal sich sozusagen in rein funktionalen Beschreibungen und auf seine, in dem Fall auch auf seine sozusagen physischen oder physikalischen Grundlagen zurückgeführt werden kann, ja? Also reduziert werden kann in dem Sinne. Insofern, das wollte ich nur anmerken zum Begriff Wissen und Begriff Denken und etc. Das ist alles gerade alles sozusagen in die Sphäre der gleichen Probleme in der Diskussion, in der wir uns bewegen. Ja, das Problem. Das ist eine gute Frage. Werden wir im Anschluss sozusagen, merken Sie sich die Frage, werden wir im Anschluss sozusagen an das Referat diskutieren. Also es geht darum, was wird sozusagen als Subjekt verstanden. Bedeutet das lediglich, dass ich ein System meine, das auf seine eigenen Systemeigenschaften sozusagen Zugriff hat, oder meine ich mit Subjekt etwas ganz was anderes? Und das ist die Frage sozusagen, müssen wir genauer analysieren, was unter Subjekt und Subjektivität verstanden wird. Kommt aber auch im Laufe des Semesters noch des Öfteren zur Sprache.
Ja, auf die Frage, um das zu differenzieren, könnte man vielleicht sagen, dass eben das, was bewusst ist, was Wissen ist, dass das sozusagen auch das ist, was abrufbar ist. Also sozusagen eben technisch gesehen wie ein System, das kann ich jetzt sozusagen aus dem Arbeitsspeicher abrufen, braucht dazu jetzt nicht unbedingt ein Leben. Also, weiß nicht, wenn man das so sagen kann, zu einem gewissen Grade. Also ich habe jetzt gemeint, eben auf die Frage von der Kollegin, dass man sagt, was er hier unter Bewusstsein versteht, ist halt eher das, was sozusagen abrufbar ist, was jetzt wirklich eben wie eine Maschine, dass den Output da auch hergeben würde oder hergeben kann und dass er jetzt nicht unbedingt der Leben voraussetzt. Also ich muss jetzt dazu nicht subjektiv erleben. Ich könnte genauso ein Computer sein.
Was die Kollegin gemeint hat, ist sozusagen mehr, ob nicht Denken, Wissen etc. auch einen Träger braucht, dessen Denken und Wissen es ist, soweit ich es richtig verstanden habe. Und in dem Fall ein Subjekt als Träger brauchen. In dem Fall müsste man sich sozusagen konkreter darüber im Klaren werden, was unter dem Begriff Subjekt genau verstanden wird, ob das lediglich sozusagen ein Träger ist, Träger im Sinne von eines geschlossenen Systems, das sich aufgrund seiner Geschlossenheit sozusagen natürlich auch in Bezug auf eine Außenwelt befindet und aufgrund seiner Geschlossenheit sozusagen auch, wenn es einen hohen Komplexitätsgrad hat, auch auf seine eigenen internen Zustände sozusagen reparieren kann, dann spreche ich hier von einem Träger, der zwar Informationen verarbeiten kann, nämlich Informationen, die von außen kommt und Informationen, die sich in ihm selber abspielen. Insofern habe ich einen Träger der informationsverarbeitenden Prozesse und man könnte es unter Umständen, und es wird auch in vielen Theorien so gemacht, zum Beispiel, glaube ich, bei Metzinger, die quasi von Selbstmodellen sprechen, ja, die aber diese Selbstmodelle auflösen in höherstufige kognitive Prozesse. Und da haben wir zwar einen Träger, der Informationen verarbeiten kann, der sozusagen seine eigenen internen Zustände reflektieren kann, etc. Nichtsdestotrotz haben wir kein Subjekt. Denn ein Subjekt setzt eben in gewisser Weise, zumindest in Bezug auf das schwierige Problem, das Bewusstsein mehr voraus, als lediglich so ein Träger zu sein. Ja. Denn im gesetzten Fall wäre es so, dann wären sämtliche Maschinen, die quasi Gegenstände ausmachen können, beschreiben können, diskriminieren können, Außenwelt und so weiter und die Berichte erstatten können über ihre eigenen internen Zustände, wären dann alles Subjekte. Wir haben ein Computer auch ein Subjekt. Darüber ließe sich auf jeden Fall streiten, aber ich würde mal vorstellen, dass den Begriff Subjekt zunächst einmal unter Anführungszeichen zu setzen und ihn als problematisch hinzustellen, ohne dass darauf noch eine Antwort gegeben ist in diesem Fall, weil es ist eine sehr wichtige Frage, was denn in dem Sinne ein Träger sozusagen solche Eigenschaften sein kann und was diesen Träger unterscheidet von dem, was wir Subjekt nennen und was sozusagen die subjektive Perspektive und das schwierige Problem sozusagen auszeichnet.
Ja, zu diesem Selbstmodell wollte ich noch kurz sagen, was Sie gerade angesprochen haben, kommt der Ideon auch kurz und stellt das eher kurz vor oder behandelt dieses Thema, also diese Frage nach. Und er beantwortet es auch so, dass er meint, ein Selbstmodell muss noch nicht heißen, dass ein Subjekt da sein kann. Also er sagt, auch diese komplizierte kognitive Struktur könnte man nachbauen und da müsste deswegen auch kein bewusstes Erleben drinnen sein. Also das ist Bieris Meinung zumindest. Ich glaube, es ist gekommen. Ja, das ist eben die Frage, ob sozusagen ein Wille dahinter ist. Das ist eben auch eine ganz entscheidende Frage bei Pierre. Aber ja, dazu später. Genau, das ist eben, das waren eben die ersten zwei Punkte und das sind eben die, die man dann unter den leichteren Fragen verstehen würde, also die sozusagen noch leicht beantwortbar sind. Diese ersten beiden Bedeutungen von Bewusstsein, also einerseits das Bewusstsein als integriertes Verhalten und andererseits das Bewusstsein als Wissen, wie er es hier nennt. Sag mal, verstehen wir heute sicher noch nicht ganz, weit davon entfernt, aber er sieht da kein grundsätzliches Verständnisproblem. Er sagt, okay, das können wir irgendwie nachvollziehen, wir können die Zusammenhänge da sehen und es ist uns nicht grundsätzlich verschlossen. Und der dritte Bedeutungsgehalt ist eben genau der, um den es hier geht, das ist eben das Bewusstsein im Sinne von Erleben, also im Sinne von als Subjekt Empfindungen zu haben. Er gliedert das auf in einerseits Sinneswahrnehmungen, also ist klar, alles was über unser Sehorgan, Hörgan oder so weiter reinkommt, also wenn wir eine Farbe wahrnehmen oder was immer, wäre das Sinneswahrnehmungen, zweitens Körperempfindungen, ist auch klar, das Ganze auf innen umgelegt, wenn wir Schmerz empfinden, Hunger, aber auch Lust oder ähnliches. Drittes nennt er hier Emotionen, also alles wie Furcht, Ärger, Zorn und so weiter, und Stimmungen, wobei ich finde, dass das hier natürlich ein fließender Übergang ist zwischen Emotionen und Stimmungen. Und man sagen könnte, okay, Stimmungen wären schwächere Emotionen über einen längeren Zeitraum vielleicht oder so. Also ich denke mal, da kann man die Grenze schwer eindeutig ziehen. Ja, und als letztes sagt er noch Wünsche, Triebe und Bedürfnisse, was Pierre hier unseren Willen nennt, womit ich auch nicht ganz einverstanden bin, weil ich mir denke, wenn man Triebe und Bedürfnisse sozusagen als unseren Willen sieht, ist dann auch wieder, kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Aber ja. Ja, eben, und er sagt dann, die ersten beiden Bedeutungen sind an sich unproblematisch, wenn auch sicher noch nicht ganz erforscht, aber da liegt nicht das Problem. Das Problem liegt eben in der, im Sinne von Erleben, im Bewusstsein im Sinne von Erleben. Und er sagt eben, dass es genau dieses Bewusstsein im Sinne von Erleben ist, allerdings, ich zitiere, ausschlaggebend dafür, dass wir uns als Subjekte unseres Tuns erfahren. Und deswegen auch ganz essentiell. Also ich komme darauf später nochmal genauer, wo Bjerre hier eben auch diesen entscheidenden Knackpunkt auch für uns irgendwo sieht. Ja, also das Problem an der ganzen Sache ist, Bjerre geht hier noch einmal eigentlich auf die ersten beiden Punkte, indem er sagt, okay, wir können sehr wohl eine Beziehung des Erklärens nennen, das zwischen Erleben und der Physiologie, der dahinterliegenden Neurologie, den dahinterliegenden Prozessen aufstellen. Er nennt das den Grundsatz des minimalen Materialismus, an dem wohl keiner zweifeln würde. Also so Dinge, dass wir sagen, okay, wenn wir ein Aspirin nehmen, gehen die Schmerzen weg, wenn wir was essen, sollte der Hunger weggehen im Idealfall. Also wir haben eine gewisse, wir wissen, dass da gewisse Zusammenhänge bestehen und die würde auch niemand wirklich anzweifeln. Also er nennt da die drei Punkte, einerseits die Beziehung, also die drei Punkte, die auch wichtig sind zwischen Erlebnissen und physiologischen Prozessen. Erstens die Kovarianz, also wenn sich das eine verändert, verändert sich das andere auch, was jetzt noch nichts über den gerichteten Zusammenhang sagt, also was was bedingt. Was die anderen beiden Punkte sehr wohl tun, nämlich die asymmetrische Beziehung der Abhängigkeit und die asymmetrische Beziehung der Determination. Asymmetrisch eben deswegen, weil eben es so ist, dass das physiologische Geschehen das Erleben bestimmt. Und nicht umgekehrt, also nicht das Erleben jetzt das physiologische Geschehen bestimmt. Also wenn wir ein Aspirin nehmen, dann sollte es zumindest so sein, gut, wir lassen den Placebo-Effekt ja vorne weg, weil dann wird es wieder komplizierter, würde ich sagen, dass sozusagen die Physis sich ändert und wir dann keinen Schmerz mehr empfinden und wir empfinden nicht einfach keinen Schmerz mehr und dann ändert sich alles in unserem Körper. Also oder der Hunger hört dich nicht einfach auf, okay. Man kann hier dann noch weitergehen und sagen, okay, wie weit das sich dann gegenseitig beeinflusst und so, aber im Grunde bestehen diese Zusammenhänge und erklären so irgendwo, erklären unser Leben zu einem gewissen Grade. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, trotz diesem Zusammenhang, den wir eindeutig sehen, könnten wir eben einen Computer, also wir können es auch nicht, aber wenn wir es könnten, eine perfekte Maschine nachbauen, die genauso funktionieren würde, die genau die gleichen physiologischen Zusammenhänge hätte, die genauso auf die Umwelt reagiert, und es wäre nicht notwendig, dass diese, nennen wir es Maschine oder Person, obwohl Person eben da gerade nicht, dass diese Maschine etwas fühlt, dass diese Maschine erlebt. Und das ist genau der Punkt, wo er sagt, okay, hier ist das Problem des Erlebens, wir können es nicht wirklich daraus erklären.
Dieser Grundsatz des minimalen Materialismus ist sozusagen nicht nur in Bezug auf das Körper-Geist-Problem sozusagen relevant, sondern die Kriterien, die er da vorstellt als Grundsatz des minimalen Materialismus, sind im Grunde genommen für jegliche Reduktion jeglichen Phänomens auch in der physischen Welt sozusagen maßgeblich. Der Begriff der Kovarianz, der Begriff der sozusagen einseitigen Abhängigkeit und der einseitigen Kausalität sind sozusagen das Prinzip des Erklärens per se, ja, oder per Definitionen. Bjerre wendet das nur sozusagen lediglich auf dieses Körper-Geist-Problem an und fragt eben, wenn er von Erklären spricht, dann müssten wir sozusagen annehmen den Grundsatz des minimalen Materialismus. Ja? Minimaler Materialismus eben nur in Bezug auf das Körper-Geist-Problem. Ja? In Wahrheit ist das sozusagen, sind das sozusagen die Prinzipien von Reduktion überhaupt. Ja? Das heißt, wenn ich einen... Ich zeige Ihnen das mal so auf. Bedeutet lediglich Kovarianz. Ändert sich die Struktur bei einem, wenn sich die Struktur beim einen ändert, dann ändert sich die Struktur beim anderen. Sprich, ich habe zwei miteinander in irgendeiner Form in Verbindung stehende Phänomene, sage ich jetzt einmal.
gehen wir davon aus, ganz banales Beispiel, Wasserstoff, also die Wassermoleküle und die Flüssigkeit vom Wasser. Wenn sich die Gitterstruktur der Wassermoleküle ändert, dann ändert sich die Beschaffenheit vom Wasser. Sprich, wenn die Temperatur unter einem bestimmten Grad sinkt, sage ich jetzt mal von 10 Grad auf 4 Grad, dann verdichtet sich sozusagen die Molekülstruktur und dann hat Wasser die höchste Dichte. Wenn es unter 0 Grad sinkt, dann wird Wasser zu Eis werden. Ja? 2 ist ein schlechtes Beispiel, weil es stimmt natürlich nicht umgekehrt, dass wenn Wasser zu Eis wird. Wobei andererseits, es stimmt so und so, die Kovarianz besteht auch, wenn Wasser Eis ist, dann kann man feststellen, dass die Molekülstruktur sozusagen des Wassers fest ist, dass es sich in einer festen Gitterstruktur befindet. Ja? Bei der Abhängigkeit und bei der einseitigen Kausalität verhält es sich genauso. Wenn ein Phänomen sozusagen ein anderes hervorruft, dann kann man nicht sagen, dass ein anderes Phänomen seine Ursachen hervorruft. Ja? Also sozusagen die Ursache von etwas kann nicht zurückgeführt werden auf das Erscheinen dieses Etwas. Dieses eine, das Erscheinen sozusagen des Etwas verursacht sozusagen nicht seine Grundlagen, ganz einfach. Ja? Genauso mit der Abhängigkeit. Ja? Wenn ein Phänomen von einem anderen abhängig ist, dann kann man nicht sagen, dass das Erscheinen dieses Phänomens die Abhängigkeit des anderen sozusagen hervorruft. Ja? Bitte.
Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel dafür?
Naja, aufs Wasser bezogen passt das eher so.
Naja, beim Wasser stimmt es nicht ganz in Bezug auf die Abhängigkeit, weil...
Naja, man könnte, na okay. Man könnte sagen...
Ja, also sagen wir so, lass mich mal mit dem Wasser das versuchen. Die Beschaffenheit des Wassers, seine Flüssigkeit, hängt sozusagen von der Gitterstruktur oder von der Verfasstheit der Gitterstruktur seiner Moleküle ab. Nicht jedoch hängt sozusagen die Gitterstruktur des Wassers von der Flüssigkeit, von seinem flüssigen Zustand sozusagen ab. Ich kann nicht sagen, der flüssige Zustand ist dafür verantwortlich, dass die Gitterstruktur so und so ist, sondern die Reduktion funktioniert sozusagen nur in die eine Richtung. Dass ich sage, die Gitterstruktur ist so und so und deswegen hat das Wasser sozusagen den Aggregatzustand flüssig und nicht den Aggregatzustand fest. Das wäre das eine. Und bei der Kausalität ist es detto. Also die Abhängigkeit und die Kausalität sind im Wesentlichen sozusagen, wie Sie sehen, im Grunde genommen dieselben bezeichnen sozusagen denselben Phänomenbereich. Ja, wenn ich sage, Wasser besteht aus seinen Molekülen, kann ich nicht sagen, Wasser, das stimmt auch nicht. Wasser ist reduzierbar sozusagen auf Wasserstoffmoleküle, aber Wasserstoffmoleküle sind sozusagen nicht reduzierbar auf das, was ich als Wasser bezeichne. Ja? Da besteht keine notwendige Abhängigkeit. Es könnte genauso gut sein, dass ich etwas Flüssiges habe, das aber nicht Wasser ist. Ja? In dem Fall könnte ich zum Beispiel haben, eine flüssige, durchsichtige, eine durchsichtige, wasserähnliche Flüssigkeit, die aber nicht Wassermoleküle sind. Insofern habe ich dann nicht Wasser, sondern etwas anderes. Insofern hängt sozusagen das Wassersein von seiner molekularen Beschaffenheit ab und nicht umgekehrt. Könnte man es so sagen? Wasser war jetzt ein schlechtes Beispiel, jetzt habe ich mich selber ein bisschen da in eine Zwickmühle gebracht, weil das Beispiel schlecht war. Ich hätte mir vorher ein besseres Beispiel einfallen lassen sollen, aber im Wesentlichen funktioniert sozusagen die Reduktion oder der Grundsatz des minimalen Materialismus, den Thierry da vorschlägt in Bezug auf das Körper-Geist-Problem, funktioniert genauso im gesamten Naturbereich und in der gesamten Erklärungsstruktur sozusagen auch der Naturwissenschaften, glaube ich.
Bitte. Ich hätte noch ein kleines Beispiel.
Ja, bitte. Geben Sie ein besseres Beispiel, damit, weil, ja. Wie gesagt.
Also man hat eine Fahnenstange und die wird Schatten durch Sonneneinstrahlung. Und dann kann man die Länge des Schattens der Fahnenstange durch die Länge der Fahnenstange erklären, aber nicht die Länge der Fahnenstange durch die Länge des Schattens. Ja, es geht also nur in eine Richtung. weil die Länge des Schattens kann sich ja verändern und da kann ich keinen Rückschluss auf die Länge der Fahnenstange
machen. Bei der Abhängigkeit und bei der Kausalität wird es noch besser. Wir können nicht sagen, dass der Schatten dafür verantwortlich ist, dass eine Fahnenstange da ist, sondern nur umgekehrt, die Fahnenstange der Grund dafür ist, dass ein Schatten geworfen wird. Super Beispiel. Also insofern funktioniert die Abhängigkeit nur in eine Richtung und nicht in die andere. Eben betrifft das die Erklärung sämtlicher Phänomene und nicht nur lediglich in Bezug auf den Grundsatz des minimalen Materialismus, der natürlich nur mit dem Körper-Geist-Problem zusammenhängt. Ja. Dennoch wendet natürlich Bäre auch den Grundsatz des minimalen Materialismus als Voraussetzung für die Diskussion dann um das schwierige Problem des Bewusstseins an, weil darum geht es genau. Dieser minimale Materialismus macht im Grunde genommen Schwierigkeiten, weil er eben das Erleben nicht erklärt. Ja. Das Problem ist ja, die Phänomene sind da, ja, in unserem alltäglichen Tun und Lassen und Praktizieren und was auch immer, ja, ist es so, dass wir das als ganz selbstverständlich hinnehmen, dass eben wenn wir ein Aspirin einwerfen, die Schmerzen in der Regel weggehen oder wenn wir uns Tonnen von Alkohol oder Liter von Alkohol reinschütten, irgendwann das Bewusstsein verlieren werden. Oder, genau, das Ganze lässt sich dann durchschnittlich, können Ihre eigenen Beispiele dann verwenden, oder wenn wir uns beim Bildaufhängen auf den Finger hauen mit einem Hammer, dass wir dann Schmerzen empfinden, das alles nehmen wir sozusagen selbstverständlich hin. Nur die Frage ist, wenn wir versuchen, es zu erklären, und zwar zu erklären, unter der Voraussetzung dieser Kriterien, ja, und das sind eben die Kriterien, die im Wesentlichen das ausmachen, was wir als Erklären verstehen, nämlich Erklären im Sinne eines, in Anführungszeichen, wissenschaftlichen, empirischen Erklärens, ja, dann scheitern wir gerade in Bezug auf diese Verbindung zwischen dem Körper und dem Erleben. Und das hat bestimmte Gründe, und diese Gründe stellt uns Bäre auch in seinem Text vor.
Also, Bäre versucht dann eher eben, sich dem zu nähern und sagt, okay, woran könnte es liegen, dass wir diesen Zusammenhang nicht sehen, oder was ist der Fehler, was könnte da noch fehlen, was machen wir falsch und so. Und ja, ich möchte hier ein paar, also er stellt sich dann meine Frage und behandelt diese dann auch und sagt seine Meinung dazu, was er denkt, was das bedeuten könnte oder was die Antwort darauf sein könnte. Als erstes fragt er ihn zum Beispiel, ob wir irgendwelche Zwischenglieder sozusagen einfach nicht sehen, ob wir irgendwelche möglicherweise den Zusammenhang deswegen nicht sehen, weil wir gewisse Punkte einfach nicht erkennen können, die dann gerade noch diesen entscheidenden Schritt machen von dem, was wir sehen, von den elektrischen Impulsen zu dem subjektiven Erleben dann. Und er, Bäre, verneint das und meint, auch solche verborgenen Zwischenglieder wären immer nur in der Materie, würden immer nur im Objektiven bleiben, wären immer nur genauso Objekt und würden auch nicht auf diese andere Seite eben führen, auf die Seite des subjektiven Erlebens. Also ich glaube doch, selbst wenn wir das noch genauer erkennen würden, also selbst wenn wir da noch mehr wissen würden darüber, würde das nicht den entscheidenden Schritt sozusagen hinüber bedeuten zum Bewusstsein, zum subjektiven Erleben. Er meint dann eben auch, was wir jetzt eh schon angesprochen hatten, mit der Bewusstsein eben eine emergente Eigenschaft des Ganzen, eben wie zum Beispiel das Flüssigsein eine emergente Eigenschaft des Wassers ist, was ja gestern schon angesprochen wurde, eben das erst durch die Kombination der einzelnen Teile dann diese Eigenschaft herauskommt. Bäre nennt hier als Beispiel auch einen Diamanten zum Beispiel, der an sich auch nur aus Kohlenstoff besteht, aber deswegen noch lange nicht ausschaut wie Kohle und voll andere Eigenschaften hat. Oder auch einfach eine Pflanze oder anderes Leben. Und sagt, ja, auch diese Dinge haben erst gewisse Eigenschaften durch ihre Emergenz. Nur, was Bäre hier auch wieder meint, ist, das sind zwar sehr wohl auch komplexe Systeme, aber bei diesen anderen komplexen Systemen können wir es ja auch verstehen. Also wir verstehen auch, warum ein Diamant genau diese Eigenschaften hat, warum er genau diese Härte hat. Wir verstehen es bei Wasser, wir verstehen es auch bei Pflanzen und so, eben beim Leben an sich. Und es sagt, warum sollten wir es dann gerade da nicht verstehen? Also auch dieser Punkt scheint ihm hier nicht logisch, also hält er auch für den falschen Ansatz. Er meint dann eben noch, also viele dieser Punkte möchte ich gleich sagen, hat Dr. Blaumer ja auch schon gestern erwähnt, und eben Bäre befasst sich ja dann halt nochmal, befasst sich eben mit diesen und versucht sie zu beantworten. Er sagt eben auch, dass es ob eben das Bewusstsein eben einfach eine grundlegende Eigenschaft ist, wie beispielsweise die Gravitation oder wie alle anderen Naturgesetze halt. Und hier meint er, der entscheidende Unterschied zu eben Gravitation zum Beispiel, ist eben, dass Gravitation ist immer, bleibt immer etwas Objektives. Es ist immer ein Einfluss von objektiven Messbaren auf anderes Objektives. Der entscheidende Unterschied ist aber bei Bewusstsein, dass es hier um etwas Subjektives geht. Dass es hier eben genau dieser Schritt ist zwischen Objektiv und Subjektiv. Also dass hier genau eine Grenze überschritten wird, die eben dort, was eben dort nicht der Fall ist. Und deswegen meint er auch, also man kann das definitiv hier nicht vergleichen. Abgesehen davon sagt er, ist hier natürlich auch der Unterschied, dass Bewusstsein eben wieder eine Systemeigenschaft ist, also eine emergente Eigenschaft und Gravitation hier nicht.
Entschuldigung, oder? Das stimmt nicht. Bewusstsein ist keine emergente Eigenschaft.
Also nicht, aber okay. Aber
Systemeigenschaft schon. Keine emergente Eigenschaft. Das Problem ist nämlich das, bei Emergenz ist es so, wir unterscheiden zwischen schwacher und starker Emergenz. Ja? Schwache Emergenz bedeutet, ein schwacher Emergenzbegriff bedeutet, dass die Eigenschaften eines Systems ja, nicht ident sind mit den Eigenschaften der Teile, aus denen das System besteht. Ja. Also sprich, Wassermoleküle sind fester Natur, Wasser in einem bestimmten Aggregatzustand ist flüssig zu einer bestimmten Temperatur. Wenn wir jetzt fragen, okay, das Flüssigsein, Wasser ist flüssig, Wasser ist eine Flüssigkeit, und die Moleküle sind sozusagen fest, dann ist das Flüssigsein eine emergente Eigenschaft sozusagen des Systems oder der Struktur, in der die Moleküle arrangiert sind. Bei der schwachen Emergenz, und das wäre im Falle des Wassers so, reduziert sich trotzdem die emergente Eigenschaft des Flüssigseins auf die Eigenschaften der Systemkomponenten, und zwar insofern, als die Systemkomponenten unter gewissen Bedingungen, nämlich Temperatur etc., ja, in Kombination bestimmte Eigenschaften eben aufweisen. Zum Beispiel die Moleküle stoßen sich zu einer bestimmten Temperatur in einem bestimmten Grad ab, also sprich die gleiten übereinander etc. Sprich das Flüssigsein bei einem schwachen Emergenzbegriff lässt sich trotzdem zurückführen auf die Struktur sozusagen und bestimmte empirisch beobachtbare Bedingungen eines Systems, ja. Also es lässt sich sozusagen reduzieren, ja. Die emergente Eigenschaft ist nichts anderes als sozusagen die Eigenschaft, dass sich die Moleküle unter einer bestimmten Situation in einem bestimmten Umfeld so und so verhalten. Sprich, wir reduzieren also die emergente Eigenschaft auf seine Grundlagen. Beim starken Emergenzbegriff wäre es so, dass wir eine Eigenschaft haben, die quasi nicht auf die Eigenschaften sozusagen Teile des Systems zurückgeführt werden können, die sich aber auch sozusagen nicht zurückführen lassen auf irgendwelche bestimmten Konstellationen dieses Systems, sondern die plötzlich und spontan auftreten, ohne dass sie sozusagen zurückgeführt werden können in einem reduktiven Sinne, nämlich im Sinne eines Abhängigkeitsverhältnisses, wie es der minimale Materialismus vorstellt. Der Grundsatz des minimalen Materialismus und seine drei Punkte, der vorstellt, dass das nicht möglich ist. Ja? Ich sage das deswegen, weil wir werden uns dann mit einem Text von Galen Strawson beschäftigen, der nämlich behauptet, wir haben die schwache Emergenz, das ist das mit Wasser und so weiter. Ja. Da handelt es sich um eine Reduktion. Da nehmen wir den Grundsatz des minimalen Materialismus in Kauf und sagen, okay, betrachten wir Bewusstsein einfach als eine schwache emergente Eigenschaft, sprich, wir können schlussendlich dann Bewusstsein und Erleben irgendwie aus dem Verhalten der Systemkomponenten zueinander in einem Gehirn irgendwie ableiten. Er sagt, das ist falsch, das funktioniert nicht, das behauptet auch Gehry, das behauptet auch Chalmers. Sprich, deswegen nehmen manche Leute an, es handelt sich einfach um eine starke emergente Eigenschaft. Und da sagt eben Strawson, starke emergente Eigenschaft, was soll das sein? Wenn etwas auftritt, das sozusagen durch seine Grundlagen nicht erklärt werden kann, dann handelt es sich sozusagen um ein irreduzibles Phänomen. Entweder, und wir nehmen das an, dann müssen wir aber irgendwie trotzdem erklären, dann haben wir das Problem trotzdem, dann haben wir ein irreduzibles Phänomen und dann müssen wir sagen, okay, wie hängt das mit seinen materiellen Eigenschaften zusammen? Weil ein Dualismus ist in dem Sinne schwer argumentierbar, insofern kommt er zu der Annahme des Panpsychismus, sprich, in irgendeiner Form muss diese fundamentale Eigenschaft schon in den kleinsten Komponenten des Systems sozusagen irgendwie drin sein,
um in irgendeiner Form zumindest einen schwachen Emergenzbegriff stark zu machen. Ja? Weil nämlich der starke Emergenzbegriff nichts anderes ist, als wenn ich sagen würde, ein Wunder tritt auf. Und das ist genau das, was Dawson behauptet. Wenn ich eben etwas auftritt, das sozusagen nicht durch seine Grundlagen erklärt werden kann, und zwar gar nicht, dann handelt es sich einfach sozusagen um ein Wunder. Ja? Dann, ich habe ein System und ab einem bestimmten Komplexitätsgrad auf einmal, oh Wunder, tritt Bewusstsein auf. Und wenn ich das sozusagen dann nicht auf die Systemeigenschaften zurückführen kann und das starke Emergenz nenne, dann ist es dasselbe, wenn ich sage, oh, a miracle occurs oder so irgendwas in der Richtung. Und das wird genau Strawsons Punkt sein, den er stark macht. Ich habe Ihnen das jetzt extrem platt und aus dem Handgelenk sozusagen präsentiert. Strawson bringt dafür einige sehr starke Argumente, warum dem so sein soll und warum diese Ablehnung starker Emergenz unter Berücksichtigung sozusagen des Grundsatzes des minimalen Materialismus uns dazu führt, einen Panpsychismus anzunehmen, was ja noch verrückter ist. Ja? Aber sozusagen Strawson wird uns da einige sehr, sehr harte Argumente liefern, warum dem so sein soll und warum sozusagen der Begriff der starken Emergenz außen vor gelassen werden muss. Das nur so weit, ich wollte es jetzt nur ein bisschen zum Emergenzbegriff sagen. Bewusstsein ist keine emergente Eigenschaft in dem Sinne und zumindest nicht in dem Sinne, wie es jetzt da irgendwie bei Bieri vorkommt. Und es bedarf sozusagen einiger Zusatzannahmen, um den Grundsatz des minimalen Materialismus sozusagen in irgendeiner Form haltbar zu machen. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht mehr verwirrt, aber ich wollte noch dazu sagen, dass diese Problem der Emergenz und des Emergenzbegriffs noch Thema werden wird beim Großen. Entschuldigung, das ist wieder unterbrochen.
Ja, Entschuldigung für den Fehler.
Ja, das ist klar, aber ich sage das nur dazu.
Unpräzise ausdrücklich.
Ich glaube, es steht eh nicht am Thesenblatt drauf. Ich glaub,
Nein. Ja, wo ich aber, genau, bei den grundlegenden Eigenschaften, genau, ja, also nächste Frage, sagt okay, könnte das Bewusstsein, das Erleben vielleicht entweder einerseits eine funktionale, also durch die funktionale Architektur des Ganzen, also das Gehirn sagt er hier speziell einerseits bedingt sein, damit meint er, also er unterscheidet hier dann, ich weiß nicht, im Text ist er so, er macht so einen Rundgang durchs Gehirn und unterscheidet hier dann einerseits zwischen den ganz grundlegenden Bauplan, also wirklich die Neuronen, Synapsen und die ganzen Verbindungen und dann sozusagen zwischen den Hirnarealen, die gewisse Funktionen haben. Also eine ist für die Sprachproduktion, Sprachverstehen, Motorik, Sensorik, die alle zusammenhängen, aber die doch gewisse Areale im Gehirn haben, wo jedes Areal eine oder mehrere Funktionen hat. Und er meinte, okay, vielleicht sehen wir das Ganze falsch und es geht darum, dass wir diese Funktion im Gehirn vielleicht einfach nicht gefunden haben einerseits oder dieses dann noch einen anderen Plan davon brauchen, also das da irgendwie anders betrachten müssen, oder ob es erst Sinn macht, wenn wir das Ganze eingebettet in die Umgebung sehen, beziehungsweise also in Verbindung mit dem Rest des Körpers, dass wir das Ganze vielleicht ja, größer sehen müssen mit allen Verbindungen und so weiter. Und er meint hier, es bleibt das gleiche Problem, wenn wir es so exakt nachfahren würden, wie wir es jetzt haben, also auch mit dem Ganzen rundherum, und auch wenn wir jetzt irgendwie eine funktionale Architektur noch reinkriegen würden, meint er, würde immer noch das Problem bleiben, dass kein Erleben da sein müsste. Also dass wir immer noch eine Maschine hätten, die genauso funktionieren kann, mit allem drumherum und da kein Bewusstsein drin sein muss, wenn ich das so hier verstanden habe.
Da habe ich irgendwie so das Problem gehört. Weil in dem Moment, wo ich jemand klone, der eigentlich genau das nachbaue, was schon da ist, genetisch, hat dieses Ding erleben.
Manche Leute würden behaupten, nein, es besteht keine Notwendigkeit darin, dass wenn ich sozusagen, weil was klonen sie? Klonen sozusagen, stellen sozusagen ein physikalisches Duplikat von sich selbst her. Oder von jemand anderen her. Und laut dem Materialismus müsste es so sein, dass dieses physikalische Duplikat exakt dieselben Empfindungen und dieselben Bewusstseinszustände hat wie sie. Und es gibt einige sozusagen sehr starke Argumente, die sagen, selbst wenn ich eine physikalische Kraft habe, könnte es sein, dass das ein Zombie ist. Dass der quasi zwar physikalisch identisch mit mir ist, aber trotzdem kein Bewusstsein hat. Denn ich hätte sozusagen, wenn ich versuchen müsste zu erklären oder zu argumentieren, warum er Bewusstsein haben sollte, könnte ich sozusagen nur auf diese physikalischen Grundlagen zurückgreifen und das würde ihm noch nicht erklären, dass er Bewusstsein hat. Und denn es besteht auch immer die Möglichkeit, dass er zum Beispiel ein identisches Duplikat von Ihnen ist, aber trotzdem nicht dieselben Bewusstseinszustände hat. Denn dazu müssen wir entweder erklären, warum bestimmte physikalische Prozesse in meinem Gehirn identisch sind mit irgendwelchen Erleben, warum da eine Identitätsbeziehung herrscht. Wir werden Argumente noch hören, warum diese Identität nicht hält. Gary formuliert es nur sehr vage, es gibt ein ganzes Buch von Saul Kripke, der dieses Argument entwickelt, das ist sozusagen ein modales Argument und spielt sozusagen mit der Frage, wenn Identität, dann bedeutet Identität eine notwendige Beziehung von etwas zu etwas anderem. Ja? Wasser ist notwendig, H2O, wenn die Flüssigkeit, die wir in unseren Seen finden und so weiter, sich herausstellt, als wäre es XYZ, dann wäre das genau kein Wasser, denn Wasser ist quasi notwendig. Mit dem identisch, was wir als H2O bezeichnen. Ja? Und hat auch aufgrund dessen seine Eigenschaften. Ja? Wenn wir jetzt aber sagen, Erleben ist notwendig identisch mit bestimmten physikalischen Prozessen, dann sagt Saul Kripke, es ist durchaus vorstellbar, dass ich einen und denselben physikalischen Zustand haben könnte, aber gänzlich verschiedene Erlebnisse damit irgendwie verbinde. Das ist eine Vorstellbarkeit. Und Vorstellbarkeit bedeutet Möglichkeit und diese Möglichkeit sozusagen destruiert die Notwendigkeit der Identitätsaussage. Das ist ein sehr komplexes Argument, aber aus dem Grund quasi sagt auch Gehry die ganze Zeit, da besteht keine Notwendigkeit darin. Wir schauen uns die Fabrik an, von innen und von außen, die Fabrik als Gesamtes und wir können nichts finden, was uns irgendwie sozusagen die Evidenz geben würde, dass da eine notwendige Beziehung zwischen dem Erleben und dem, was wir da sehen, oder dem, was sich da physikalisch irgendwie in seinen Prozessen manifestiert, herstellen könnten. Das hat weder sozusagen mit den physikalischen Grundlagen zu tun, sprich die Metapher des extrem komplexen Schaltplans, ja, der sozusagen alle Kondensatoren und Widerstände und so weiter in zusammenfasst sozusagen und alle diese Funktionen ganz komplex und genau sozusagen ausführt. Weder damit hängt es zusammen, noch wenn wir sagen, Bewusstsein ist sozusagen etwas Funktionales, das hängt sozusagen mit der funktionalen Architektur eines Systems zusammen. Also sprich, wenn wir das Ganze umlegen und das Ganze vereinfachen und sagen, Bewusstsein ist genau das, dass wir zum Beispiel diskriminatives Verhalten in Bezug auf unsere Außenwelt an den Tag legen, dass wir Reportfähigkeit über unsere eigenen internen Zustände und so weiter haben. Das wäre alles sozusagen, das wäre die funktionale Architektur. Die hat noch nichts mit den extrem komplexen physikalischen Prozessen unseres Gehirns zu tun. Und nichtsdestotrotz lässt sich Erleben sozusagen nicht mittels dieser funktionalen Architektur in irgendeiner Form plausibel machen. Der Grund dafür besteht darin, dass keine notwendige Identitätsbeziehung zwischen dieser funktionalen Architektur oder den komplexen physikalischen Prozessen und dem spezifischen Erleben besteht. Ich kann Ihnen ein Beispiel bringen. In der Literatur wird das oft, also dieses Argument kommt quasi von John Searle und hat damit zu tun, zum Beispiel in Bezug auf die funktionale Architektur eines Systems, das ist das sogenannte Inverted Qualia-Argument. Ja? Das bedeutet, das finden Sie auch im Buch von David Chalmers, der wälzt das lang und breit aus, der wälzt im Grunde genommen auch lang und breit sozusagen Ihre Idee aus, dass wenn ich einen Klon von mir herstelle, der notwendig auch dieselben Bewusstseinszustände haben müsste. Ja. Chalmers wälzt dieses recht technische Argument, darum habe ich gesagt, alle Leute, die dieses Buch lesen, die können quasi einem Fahrplan folgen, den David Chalmers selbst vorgibt und der genau diese Argumentation quasi skippt. Also quasi außen vor lässt, weil sie sehr komplex ist und sehr viel, ja, ein bisschen ein technisches Know-how und Logik-Know-how irgendwie voraussetzt. Ja. Nichtsdestotrotz ist das stärkste Argument. Aber worauf ich zurückkommen will, das Argument von den Inverted Qualia funktioniert so, dass es angenommen die Funktion, die wir auch in Bezug auf unsere Umwelt haben, dass wenn wir eine grüne Ampel sehen, gehen und wenn wir ein rotes Zeichen sehen, stehen bleiben. Ja? Jetzt wäre es vorstellbar, ja, dass die Funktion ist allein dadurch bestimmt, dass wir sagen, ein bestimmtes Zeichen x macht uns, dass wir gehen, und ein bestimmtes Zeichen y macht uns, dass wir stehen bleiben. Rot, stehen bleiben, Gefahr etc., grün, alles in Ordnung, gehen. Jetzt ist es durchaus vorstellbar, und grün und rot sind aber Qualitäten, Qualitäten, die empfunden und erlebt werden. Ja. Jetzt ist es durchaus vorstellbar, dass wir geboren werden mit einem invertierten Spektrum. Also es gibt nicht nur Farbblindheit, sondern es gibt Leute, die sozusagen grün als rot sehen und rot als grün sehen. Was ist das Resultat sozusagen aus dieser Geschichte und wo liegt genau das Argument? Das Argument ist das, dass sich in unserem funktionalen Verhalten, das heißt in den Funktionen, die wir ausführen, nichts ändern würde, gar nichts ändern würde, wenn wir es von Beginn an sozusagen so lernen. Wir würden quasi gehen, wenn wir gehen sollen, und stehen, wenn wir stehen sollen. Denn es gäbe sozusagen keinen qualitativen Unterschied zwischen Rot und Grün für uns. Ja? Wir würden einfach lernen, dass bei diesem Signal müssen wir gehen und bei diesem Signal müssen wir stehen. Ja? Niemand weiß sozusagen, dass wir das eine als Rot wahrnehmen und das andere als Grün wahrnehmen. Wenn wir damit geboren werden, dann lernen wir das so und dann ist einfach diese Funktion für uns so. Trotzdem ist es für uns ganz klar, dass zwischen Rot und Grün unterschieden werden muss. Ja? Rot und Grün sind zwei unterschiedliche Qualitäten. Ergo, die Konklusion aus diesem Argument ist, dass sich Erleben nicht auf seine funktionalen, auf diese funktionalen sozusagen Grundlagen zurückführen oder reduzieren lässt. Ja? Verstehen Sie? Nein? Soll ich es nochmal machen? Angenommen, Sie werden, also Rot und Grün sind Qualitäten, wir unterscheiden Rot und Grün. Rot und Grün haben, wenn wir es betrachten, eine bestimmte Funktion. Grün gehen, Rot stehen bleiben, was auch immer. Ja? Wenn wir geboren werden, sprich vor jeglichen Erfahren können von irgendetwas oder von, vor irgendwelchem Erlernen von Verhalten oder so, wenn wir geboren werden mit einem invertierten Farbspektrum, dann lernt man uns, wenn du das siehst, bleib stehen, und wenn du das siehst, also wenn du X siehst, bleib stehen, wenn du Y siehst, dann kannst du gehen. Von außen betrachtet, wenn wir die Leute beobachten, die ein invertiertes Farbspektrum haben, dann könnten wir es gar nicht erkennen, weil sie würden sich sozusagen aufgrund ihres Verhaltens, sprich funktional, ganz gleich verhalten. Sie würden stehen bleiben, wenn rot ist, und sie würden gehen, wenn grün ist. Nur, immer dann, wenn wir rot sehen, sehen die grün. Und immer dann, wenn wir grün sehen, sehen die rot. Nur, das kann man sozusagen aufgrund der funktionalen Struktur überhaupt nicht feststellen. Ergo, das Argument, erleben Qualia, rot, grün, die wir sehr wohl unterscheiden würden, lassen sich trotz sozusagen einer Identifikation mit der funktionalen Struktur nicht unterscheiden. Sprich, wenn wir es rein funktional, von einem funktionalen Standpunkt aus betrachten, würde kein Unterschied bestehen, obwohl de facto sehr wohl ein Unterschied bestehen würde, bitte.
Ja, aber die Sache ist ja, dass im Grunde genommen ja Definitionssache ist. Also wenn ich irgendwann grün-gelb dafür festgelegt hätte, wird es ja genauso.
Natürlich, aber das ist ja nicht beliebig, ja? Das ist eben der Witz an der Sache, wenn Sie sozusagen mit diesem Defekt geboren werden, ja? Mhm. Natürlich ist es klar, ja? Sagen wir, grün bedeutet Gefahr, rot bedeutet alles in Ordnung, ja? Dann würden wir sagen, früher hat grün gehen bedeutet, jetzt bedeutet grün stehen. Wir machen einen Unterschied, funktional unterschiedlich. Wir unterscheiden diese Funktionen sozusagen, oder wir machen diesen Unterschied nur aufgrund dessen, weil wir sagen, grün, die Qualität unseres Wahrnehmens, hat vorher eine andere Bedeutung gehabt. Für jemanden, der sozusagen diesen Unterschied gar nicht erkennen kann, ja, würde selbst einmal diese Umwälzung sozusagen keinen Unterschied machen. Ja? Sie könnten genauso gut sagen zu jemandem, der ein invertiertes Farbspektrum hat, grün bedeutet jetzt stehen und rot bedeutet gehen. Er würde sagen, okay, x bedeutet stehen und y bedeutet jetzt gehen. Funktional wäre wiederum kein Unterschied. Er würde genau das gleiche Verhalten an den Tag legen. Nichtsdestotrotz würde es einen Unterschied machen, ob ich das als grün wahrnehme und Sie das als rot wahrnehmen. Der Witz an der Sache ist, dass sich eben diese Qualitäten der Farbwahrnehmung zum Beispiel, ja, noch viel stärker andere Qualitäten wie Schmecken, Hören und so weiter, gerade nicht auf die rein funktionalen sozusagen Eigenschaften eines Systems reduzieren lassen. Das Ganze, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, ist ein Gedankenexperiment und bildet sozusagen die Grundlage für ein Argument gegen funktionale Struktur. Wir könnten funktional identische
Automaten haben oder wir könnten funktional identische Menschen haben, sprich ihr Klon und der zweite Klon, ja, nur dass der eine Klon rot-grün verwechselt und sie quasi rot-grün normal sehen. Sie würden sich beide exakt gleich verhalten, man könnte keinen Unterschied zwischen ihnen machen, sie würden auf alle Fragen, die ich ihnen in Bezug von Rot-Grün stelle, dieselben Antworten geben. Nichtsdestotrotz hätten sie sozusagen von ihrer eigenen subjektiven Perspektive, sozusagen, wenn wir da einen, hätten sie sozusagen eine andere Farbwahrnehmung, sie hätten andere Qualia, weil sie hätten in dem einen Fall würden sie rot sehen und in dem anderen Fall würden sie grün sehen und genau umgekehrt.
Das würde mich nur noch interessieren, wie man das herausfindet, dass Menschen das
haben. In dem Sinne handelt es sich um ein rein theoretisches Argument, weil man könnte es gar nicht herausfinden. Es gäbe sozusagen zumindest kein funktional aufgebautes Experiment, wo man eben diese Unterscheidung treffen könnte. Und das ist genau der Witz an der Sache. Was meinen Sie?
Das glaube ich nicht. Es gibt ja drei Rezeptoren in der Retina. Und wenn die auf bestimmte Art und Weise von einem Photon getroffen werden, dann knickt, ich kann das jetzt nicht sagen, wie das funktioniert, dann knickt das, dieses Molekül an einer Stelle ab und wir sehen eine bestimmte Farbqualität. Also wir konstruieren eine Farbqualität. Aber es gibt da wirklich drei festgelegte, durch Quantenmechanik festgelegte Rezeptoren.
Okay, zwei Argumente dagegen. Auch hier haben wir sozusagen wiederum die Erklärung, die sozusagen Sie hier bieten, wäre im Grunde genommen auch so, dass wir diese Farbwahrnehmung funktional erklären würden. In letzter Hinsicht, zumal auch nicht keine Notwendigkeit darin besteht, dass genau dieser Knick quasi, den das Photon, weil die Retina von Inverted Qualia oder Inverted Spectra Leuten, es gibt Leute, die haben aufgrund von Hirnschäden, hat sich das im Nachhinein eingestellt und man hat es natürlich feststellen können, das Gedankenexperiment geht davon aus, dass Leute unter Umständen mit so einem Defekt schon auf die Welt, mit so einem neurologischen Defekt eigentlich schon auf die Welt kommen könnten. Ja? Der Witz an der Sache ist, dass sie das quasi...
Ein molekularer Defekt.
Was würde das erklären? Was?
Ich kann das nicht nachweisen, ich müsste es nachsehen.
Ja. Okay, das würde mich sehr interessieren. Machen wir kurz das Referat fertig und gehen wir dann über zur Diskussion. Ist es okay? Merkt man sich die Leute?
Ich wollte nur kurz auch das noch sagen, weil...
Machen wir es nachher. Tun Sie noch fertig das Ding. Skippen Sie noch ein bisschen das Referat durch.
Okay. Ich kann mich drücken. Ne?
Ich wollte es eigentlich dann nochmal sozusagen auch durchgehen, um die wesentlichen Punkte nochmal zu haben. Also insofern...
Okay, also ich gehe weiter die Fragen durch, die sich Pierre hier stellt oder die auch schon andere gestellt haben und die er versucht zu beantworten. Wir waren eben wieder bei dem Punkt, dass er meint, auch wenn wir das perfekt nachbauen würden, selbst wenn wir die Umwelt mit einbeziehen würden oder die Funktionalität, würden wir immer noch zu dem Schluss kommen, dass kein Bewusstsein erleben in diesem Nachbau, Klon, was auch immer, sein müsste. Also Klonen ist mir da ja auch in den Sinn gekommen. Klonen ist natürlich insofern ein zwiespältiger Begriff, wenn man heute, wie man heute klont, wäre wieder, dass man einen sozusagen eigentlich einen Menschen neu wachsen lässt und dann ist es natürlich, weiß man nicht, ob es da ein perfekter Nachbau ist, aber eben wenn wir sagen würden, wir würden einen perfekt kopieren, wüssten wir nicht, ob er Bewusstsein hätte. Er meint dann auch, ob wir vielleicht das Erleben von Grund auf falsch beschreiben, dass wir das Ganze von Grund auf irgendwie falsch angehen oder irgendwie die falschen Fragen stellen. Also eben vielleicht gerade mit unserem minimalen Materialismus, dass das vielleicht der falsche Ansatz sein könnte. Da meint er dann auch wieder, dass ähnlich wie bei den Zwischengliedern, dass er sagt, okay, das ist irgendwie... führt auch nicht weiter, weil immer noch dieser Grundschritt fehlen würde. Also immer noch, und außerdem, weil er sonst überall anwendbar ist, warum sollte das hier nicht gehen? Warum sollte die Logik, die uns überall auch im Endeffekt zu Lösungen führt, hier nicht anwendbar sein? Stellt dann sogar die Theorie auf, ich weiß nicht, ob sie von ihm ist oder aber die nur behandelt, dass Erlebnisse vielmehr vielleicht nur Meinungen sind. Also sozusagen irgendwie von einem Selbstbild geprägt. Dass man sozusagen erst, man hat jetzt sozusagen nur die Meinung, man ist in der und der Stimmung.
Also es gibt Leute, die das vertreten, zum Beispiel Daniel Dennett oder Richard Rorty, die meinen sozusagen, es gibt in Wahrheit eigentlich kein Erleben, sondern es ist nur sozusagen eine Illusion. In Wahrheit ist es quasi nur eine Meinung, das ist sozusagen eine Folk-Psychology oder volkspsychologische Meinung, dass wir sozusagen erleben hätten und so weiter. In Wahrheit gibt es nichts anderes als funktionalen Aufbau eines Systems und seine physikalischen Grundlagen. Erleben ist, in Wahrheit sind wir quasi, haben wir kein Bewusstsein. David Chalmers auch, aber vor allem John Searle in seinem Rediscovery of the Mind hat gesagt, schwierig irgendwie, ich habe Ihnen das ja auch schon gesagt, schwierig irgendwie solchen Leuten entgegenzutreten und versuchen zu argumentieren, dass sie Bewusstsein haben, denn jemand, der kein Bewusstsein hat, den kann ich das irgendwie schwer beweisen, vor allem hätte es dann keinen Sinn, irgendwie mit ihm zu argumentieren, insofern er ja kein Bewusstsein hätte. Also kann man nur sagen, nein, das stimmt nicht. Jeder, der sein eigenes Erleben oder sozusagen die Faktizität seiner eigenen Wahrnehmungen leugnen würde, ja, dem kann man quasi argumentativ eigentlich nicht beikommen.
Ich habe das gehört, es gibt auch das Argument, dass dieses Behaupten von phänomenalen Erleben auch eine funktionale Rolle spielen würde, dass man irgendwie einzigartig fühlt. Nur ganz als ein Zombie kann sie argumentieren, der erlebt phänomenal. Insofern.
Auch ein Zombie könnte es quasi, genau, auch ein eben. Der Witz an der Sache, ja, genau, danke. Der Witz an der Sache ist, diese Meinung ist, hat sozusagen hat quasi auch funktionalen Charakter und nichts an der Meinung, selbst mit einem Zombie behaupten würde, er hätte phänomenale Qualitäten, im Umgang mit anderen Leuten würde uns notwendig darauf schließen lassen, dass er tatsächlich eine Innenperspektive hat oder phänomenales Erleben hat. Ich möchte zu den Meinungen noch was sagen, das hängt nämlich mit der Frage der Identifizierbarkeit. Gehen wir kurz weiter.
Genau, na, zudem meint Pierre dann auch noch, dass das natürlich gewisserweise argumentierbar ist. Er meint aber allein schon, dass zum Beispiel bei Sinn, also der Körperempfindung, natürlich wieder nicht mehr funktioniert. Natürlich, wir wissen jetzt nicht von jemand anderem, ob er wirklich Schmerz spürt oder was. Aber wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf einen Nagel steige oder was, und auch wenn ich den Nagel nicht sehe und auch wenn ich sozusagen weiß, dass man einen Schmerz spüren sollte, kann man zumindest annehmen, dass man dann auch trotzdem Schmerz spürt. Also es ist nicht irgendwie konstruiert wäre oder auch wenn ich eben eine Farbe wahrnehme, dass ich diese Farbe einfach ja, so wahrnehme, wie sie ist. Und das etwas ist, was jetzt schwer eine Meinung sein kann. Also ich werde jetzt rot wahrscheinlich immer rot wahrnehmen, also das sind irgendwelche Orangetöne oder so, da kann man drüber streiten. Aber im Endeffekt werde ich es immer gleich wahrnehmen und dann nicht einfach jetzt einmal die Meinung bilden können, es sollte jetzt anders ausschauen oder so. Ja. Also ich denke, bei solchen Sachen, bei solchen unmittelbaren Empfindungen wird es schwerer, das zu argumentieren dann noch. Ja, eben, er meint dann, geht dann auch noch auf den Punkt ein des Selbstmodells, also dass man das Ganze in kognitive Strukturen auflösen könnte, also zerlegen könnte, die sicher also hochkomplex wären, aber sozusagen nur indem erklärbar, dass unser Handeln und Verhalten nur auf einem gewissen Modell von uns basiert, also sozusagen so Funktionskreise irgendwie. Hier meint er auch wieder den entscheidenden Punkt, dass auch hier könnten wir das perfekt nachbauen, könnte es eben, wie gesagt, ein Zombie, ein Klon, eine perfekte Maschine sein und würde trotzdem noch nicht bedeuten, dass die Bewusstsein oder Leben haben muss. Also hier wieder das gleiche Argument. Er meint dann auch, dass ob unsere kognitiven Fähigkeiten vielleicht einfach zu begrenzt dafür sind, um es überhaupt verstehen zu können, um überhaupt Bewusstsein erklären zu können. Hier meint er dann, wir können es bei allen anderen Dingen auch, wir können auch alle Zusammenhänge verstehen zwischen der Physiologie und unserem Erleben insofern, als unseren Reaktionen darauf, also wir verstehen jetzt, okay, das hat den Effekt, dass ich keinen Schmerz mehr spüre, also Aspirin oder Alkohol, genug Maßen, und wir wissen einfach, dass das so funktioniert, warum sollte es gerade hier nicht mehr gehen, warum sollten wir es hier nicht mehr verstehen, ich muss gleich, um hier in keine Copyright-Probleme zu kommen, sage ich Ihnen, dass dieser Satz vom Herrn Dr. Blaumauer hinzugefügt wurde, diese Antwort hier, weil ich das offensichtlich nicht ganz richtig verstanden hatte oder nicht richtig formuliert hatte.
Verstehen. Ich denke, dass der Bär so das so sagt.
Ja, ja, also ich habe es mir dann nochmal durchgelesen und dann hat es für mich auch wirklich Sinn gemacht. Ich habe es, glaube ich, nur zuerst irgendwie eben falsch formuliert gehabt. Wollte ich nur zu sagen, nicht, dass da irgendwann. Ja. Eben, er meint auch hier, wenn es sonst kein Problem darstellte, warum sollte es jetzt auf einmal nicht funktionieren? Warum sollte hier auf einmal unser im Endeffekt auch minimaler Materialismus da nicht mehr funktioniert und sollten wir ihn hier nicht anwenden können, wenn er doch sonst, wenn er sonst immer gut funktioniert. Und er stellt sich dann eine sehr wichtige Frage, das ist auch ein, denke ich, zentraler Punkt von ihm, ob wir es nicht lieber aufgeben sollten, danach zu suchen, dieses Rätsel des Bewusstseins überhaupt zu lösen. Und hier möchte ich einen Satz zitieren, weil ich finde, gibt es seine Meinung da ganz gut wieder. Also ich zitiere, die Antwort lautet nein und der Grund ist dieser. Wenn wir das fragliche Verstehen nicht erreichen, dann verstehen wir auch nicht, wie unser Leben in unserem Verhalten kausal wirksam werden kann. Und damit verstehen wir etwas an unserem Subjektsein nicht, und zwar etwas, woran uns mehr liegt als an den allermeisten anderen Dingen unseres Lebens. Und da geht es eben darum, dass genau das das auch ist, was unsere Ich-Identität da ausmacht, unser persönliches Sein. Und er meint auch, wenn wir hier keinen Zusammenhang sehen, wenn wir hier erkennen müssten oder erkennen, dass Bewusstsein erleben eigentlich ein unnötiger Zusatz ist, dass er eigentlich nichts, keine Notwendigkeit hat, meint er ja, dann würde das in Frage stellen, ob wir überhaupt eine Kontrolle über unser Handeln haben, ob wir das steuern, was wir tun, oder ob das sozusagen eine Maschine ist, die da halt läuft und sozusagen zufälligerweise ist da halt noch ein Erleben irgendwie entstanden und wir schauen uns eigentlich nur zu dabei und ja, haben nur den Schein, dass wir wirklich die Kontrolle darüber hätten. Ja, und aus diesem Grund meint er, ist das eben eine ganz essentielle Frage und ein ganz wichtiger Punkt und sagt er, sollen wir nicht uns einfach damit zufrieden geben, was hier Dubois Raymond meint, dass wir es eh nie rausfinden werden, sondern er meint, es ist einfach, wir haben gar nicht die Wahl, oder es ist so etwas so Wichtiges für uns, ja, dass wir darum nicht umhin können. Ich möchte noch den letzten Satz vorlesen, weil der ganz gut zusammenfasst, was seine Meinung, denke ich, ist, also, ja, den Artikel, den Text ganz gut zusammenfasst. Also Bieri schreibt, ich habe das Rätsel des Bewusstseins nicht gelöst, natürlich nicht. Aber ich hoffe, Sie sehen jetzt besser, worin es besteht und welche Rolle es spielt in unserem Denken über die Welt und uns selbst. Das wäre nicht wenig. Und mehr hat der Titel ja auch nicht versprochen. Dankeschön.
Ich würde vorstellen, ich bin jetzt schon, tut mir leid, ich war jetzt ein bisschen sozusagen unhöflich, insofern ich Sie so oft unterbrochen hatte, aber ganz kurz vielleicht, skippen wir einfach nochmal durch den Text und wollen Sie gleich Ihre Frage stellen oder wollen Sie sie im Anschluss stellen sozusagen?
Nein, ich wollte nur die Farbenfrage, also ich denke, dass Farbe Erfahrung ist oder das ist eine Antwort.
Ja.
Das hat ich schon Erfahrung.
Genau, aber wenn Sie einen Wertespektra haben, dann sozusagen, dann nehmen Sie einfach sozusagen diese Farbe anders wahr.
Aber die Erfahrung bleibt ja die gleiche.
Genau, insofern bleibt die Erfahrung dieselbe, nur dass Sie qualitativ etwas anderes wahrnehmen. Das kann zwar niemand von außen irgendwie sehen und das lässt sich sozusagen auch nicht in einer rein funktionellen Standpunkt aus, lässt sich das sozusagen diese Unterscheidung nicht treffen. Nichtsdestotrotz gibt es einfach diese Unterscheidung.
Bitte da denken, dass rot grün ist.
Genau, wenn Sie, Sie nehmen das erste Mal quasi ein physikalisches Objekt wahr, bei dem andere Leute sagen würden, das ist rot. Aber aufgrund Ihres invertierten Spektrums nehmen Sie diese Eigenschaft sozusagen nicht das Rot war, sondern das Grün war.
Aber weil es mal gesagt hat, dass es rot ist, denke ich, dass es rot ist.
Aber weil Sie gelernt haben natürlich, das ist ein roter Gegenstand, sagen Sie, okay, das ist ein roter Gegenstand. Natürlich, meine Begriffe für die Dinge sind verschieden, aber darüber brauchen wir uns ja nicht streiten. Ja, wir brauchen uns nur halt andere Kulturkreise anschauen, wo einfach sich Bezeichnungen für Gegenstände unterscheiden. Das ist einfach so, unsere Sprache ist etwas, und da bin ich ganz auf Wittgensteins Seite sozusagen, auf die Begriffe, die wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch irgendwie zurückgreifen sind, darauf sind wir abgerichtet worden, auf dieses Begreifen. Das sehe ich bei meinem 2 Jahre alten Sohn. Ja. Ich muss ihm sagen, das ist das, und wenn du etwas willst, dann sag bitte, er lernt gerade sprechen, und insofern ist sozusagen der Gebrauch des Wortes Bitte nicht durch irgendeine metaphysische Eigenschaft oder irgendeine transzendente Bedeutung bestimmt, sondern es schließt sich lediglich aus der Funktion dieses Gebrauchs des Wortes Bitte. Ja? Darüber brauchen wir uns nicht streiten. Und insofern natürlich auch die Eigenschaft des Wortes Rot, Grün etc., Hören, Sehen, was auch immer, erschließt sich sozusagen aus gewissen funktionalen Eigenschaften ebenso. Nichtsdestotrotz hat die Qualität eines Erlebens ist etwas ganz was anderes als der Gebrauch eines Begriffs. Und darauf wollte ich hinaus. Es macht sehr wohl einen Unterschied im Erleben, wenngleich nicht im Gebrauch des Begriffs, weil der Begriff ist quasi funktionell bestimmt, das Erleben aber nicht. So viel dazu, denn es hat ein paar Gründe. Also wir lesen den Text Bäre der heutigen Stunde, Bäres Liste, wir haben es eh schon letztes Mal so gesagt, also er unterscheidet einfach bestimmte Begriffe des Wortes Bewusstsein, wie wir sie verwenden. Ich habe Ihnen letztes schon mal welche vorgestellt. Problematisch ist der Sinn vom Bewusstsein, also im Sinne von Erleben. Ja. Warum Erleben? Ja? Bieri bringt einige Charakteristika, warum dieser Begriff des Erlebens so problematisch ist. Erstens mal, es hat einen ontologischen Grund, ja, denn es gibt Erlebnisse nur, solange sie bewusst sind. Ja. Wenn ich mir eines Erlebnisses nicht bewusst bin, dann gibt es dieses Erlebnis nicht. Das ist ein Faktum. Ja. Und das ist quasi ein ontologisches, streng ontologisches Charakteristikum. Ja? Sonst könnten wir nichts über Erlebnisse sagen, wenn wir diese Erlebnisse, also quasi ist eine Notwendigkeit, die besteht zwischen der Existenz von Erlebnissen und dem quasi Bewussthaben von Erlebnissen. Ja? Es gibt quasi, wenn ich sage, ich habe Schmerzen, dann gibt es da nicht irgendwie den Schmerz und dann gibt es mein Erleben von dem Schmerz, sondern das Erleben des Schmerzes sind ein und dasselbe. Schmerzen haben ist quasi nichts anderes, als sich im Zustand des Schmerzenhabens befinden und haben nicht im Sinne von, ich habe ein Phänomen oder ich schreibe mir selber sozusagen einen Begriff zu, sondern die Existenz des Schmerzes ist ident mit dem Bewussthaben des Schmerzes, ja. Das ist das eine Charakteristikum. Das zweite Charakteristikum ist ein epistemologisches, sprich ein erkenntnistheoretisches. Ja? Erlebnisse sind, wie sie erscheinen. Ja? Wenn ich sage, ich sehe das Rot, mir erscheint es rot, dann mache ich da quasi keinen Unterschied zwischen dem, wie es mir erscheint und wie sozusagen das Erleben tatsächlich ist. Oder wenn ich sage, ich habe Schmerzen, ja, dann sage ich nicht, bah, mir erscheint es wie Schmerz, aber in Wahrheit ist es was anderes, sondern das Erscheinen des Schmerzes als Schmerz in der Intensität, in der ich ihn, oder anderes Beispiel des Glücksgefühls oder des Schmeckens vom frisch gebrauten Morgenkaffee, ja, all das, es ist nicht so, dass ich sage, ich schmecke das, ich erlebe das so, aber in Wahrheit ist es anders, ja. Die Erlebnisse sind, wie sie erscheinen, ja. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Erscheinen des Phänomens oder das Erscheinen eines Erlebnisses und dem, wie es ist. Insofern hängt das natürlich wiederum mit dem ontologischen Charakteristikum zusammen, dass diese Erlebnisse einfach nur in ihrem Bewusstsein, in ihrem Erleben sozusagen aufgehen. Weiters, und das ist eben auch ebenso epistemologisch, Erleben ist etwas ganz anderes als Glauben, Urteilen und hat auch eben eine andere Evidenz. Ja. Das ist das, was sozusagen der Kollege auch angesprochen hat. Ja. Erstens mal, ein Zombie könnte genauso sagen, mir geht so schlecht, der Kaffee hat mir nicht geschmeckt, nichtsdestotrotz würde das nichts über sein tatsächliches Erleben von irgendetwas aussagen. Ja. Anders formuliert aber trotzdem, wenn ich über meine eigenen Zustände urteile, sprich sage, der Schmerz ist aber intensiv oder banales Beispiel, ich habe Schmerzen oder mich schmerzt mein Zahn und es kommt der Zahnarzt her und sagt, der Zahn ist in Ordnung, Sie können keine Schmerzen haben, dann werde ich sagen, hey, mir schmerzt mein Zahn. Ja? Insofern, mein Erleben ist quasi nicht etwas, das ich glaube oder das ich lediglich in meinem Urteil über mein Schmerzen haben sozusagen erschöpft, sondern es kann niemand anders kommen und kann sagen, nein, du hast gar keine Schmerzen, dein Zahn ist ganz in Ordnung oder das kann dir gar nicht schmecken, das Kartoffelpüree schmeckt in Wahrheit extrem bitter, ja? Du irrst dich total mit deinem Wohlgeschmack und mit deinem Wohlgefallen. Ja? Und ich sage, nein, hey, mir schmeckt das Kartoffelpüree extrem gut, ja? Und ich kann quasi nicht fehlgehen in der Identifikation meines Erlebnisses mit dem, was ich erlebe. Ja? Erleben ist eben in dem Sinne epistemologisch so definiert, dass das Erscheinen, so wie es erscheint, so ist es auch. Ich kann mich darüber nicht irren. Deswegen habe ich geschrieben und weiter. Fazit, Bieri sagt eben, dass eben das wichtig ist, dass wir uns als Subjekte unseres Handels erfahren können. Deswegen hat das Erleben sozusagen eine allgemeine Relevanz, sowohl für unser Moralempfinden oder für unser moralisches Verhalten, und hat auch noch ethische Konsequenzen und etc. Also das ist wichtig. Ja. Bitte. Das ist das beste Beispiel. Maurice Merleau-Ponty in seiner Phänomenologie der Wahrnehmung, spricht gerade dieses Phänomen an. Er versucht nämlich zu zeigen, dass quasi Bewusstsein auf der einen Seite und Leib, ja, ich meine, das ist Bewusstsein auf der einen Seite und Körper auf der anderen Seite als materielles Ding betrachtet, irgendwie, dass diese Sichtweise sozusagen des menschlichen Körpers eine falsche ist, insofern er aufzeigt, dass wir unseren eigenen Körper niemals als bloßen Körper, sprich als physikalischen Gegenstand erfahren, der eben so und so ist und deswegen auch unser Bewusstsein von ihm so und so ist, sondern dass wir unseren eigenen Körper immer schon als Leib erfahren. Sein Begriff, sein Zentralbegriff ist der Begriff des Leibes. Und zu diesem Leibempfinden gehört auch zum Beispiel, da betrachtet er das Phänomen des Phantomschmerzes. Ja? Meine Leiblichkeit sagt mir, ich habe Schmerzen im großen Zeh, obwohl ich den halben Fuß im letzten Krieg verloren habe. Ja? Nichtsdestotrotz ist das Phänomen des Schmerzenhabens im großen Zeh ein leibliches Phänomen, obwohl sozusagen die Tatsache, dass einfach physikalisch gesehen nichts da ist, wo dieser Schmerz irgendwie seine Ursache haben könnte, quasi gegeben ist. Also von der physikalischen oder körperlichen Betrachtungsweise hätte ich das Phänomen nicht erklären können. Merleau-Ponty sagt eben, dadurch, dass unser Körperempfinden immer schon in irgendeiner Form leiblich verfasst ist und diese Leiblichkeit quasi eine andere Bedeutung hat als das materielle Körpersein, deswegen können wir sozusagen vielleicht über diese Leiblichkeit auch so etwas wie Phantomschmerzen erklären, wobei das behauptet er, glaube ich, ganz schon länger zurück, dass ich das Buch gelesen habe, aber da kommt es vor, falls Sie sich dafür mehr interessieren. Sagen Sie nochmal, dann Sie.
Ganz kurz, meine Frage war dann eher in die Richtung, ob man da nicht dann doch von Fehlidentifikation oder Möglichkeit von Fehlidentifikation sprechen.
Der Witz an der Sache ist, Sie identifizieren nichts falsch, Sie haben Schmerzen. Sie haben vielleicht, Sie gehen darin fehl, dass es, ja. Sie urteilen falsch in Bezug auf einen äußeren Gegenstand. Sie sagen zum Beispiel, ich sage, da ist ein Gegenstand, weil ich ihn vermeine wahrzunehmen, Halluzination, in Wahrheit ist dieser Gegenstand gar nicht da. Nichtsdestotrotz gehen Sie nicht fehl in Ihrem Erleben des Gegenstandes. Ja. Ich sehe den Gegenstand, jemand sagt, du siehst den Gegenstand nicht. Ich sage, ich sehe den Gegenstand, ich kann mich darüber nicht irren. Ein anderer kann mir auch nicht sagen, dass ich mich darüber irre. Ja. Obwohl sozusagen von Ihrer Perspektive aus hier gar kein Gegenstand ist oder physikalisch betrachtet vielleicht gar kein Gegenstand ist. Es betrifft lediglich das sozusagen Erleben. Ich kann nicht fehlen gehen in dem, was ich erlebe, weil das Erleben sozusagen in seiner Existenz mit dem Erscheinen zusammenhängt. Und die andere Perspektive, die ich sozusagen auf dieses Ereignis einnehmen würde, wie zum Beispiel, da gibt es keinen Gegenstand, den ich erlebe. Ja? Das wäre im Traum genauso. Sie träumen und träumen, extrem verliebt zu sein, dann wäre dieses Gefühl des Verliebtseins trotzdem evident, nichtsdestotrotz, als Sie im Bett liegen, allein in Ihrer kalten Wohnung oder wo auch immer und keine Spur von Verliebtsein und Freude oder sonst irgendwas da ist. Ja. Es geht lediglich sozusagen um die Evidenz des Erlebens und dass die quasi nicht durch etwas anderes oder Äußeres erklärt werden kann. Was wollten Sie? Genau, dieses Denken nichtsdestotrotz, ja, nichtsdestotrotz, auch wenn man denken und
das
urteilen.
Kann das Gegenteil beweisen, weil er kann es ja nicht an den drei Reaktionen irgendwie festmachen, weil ich bin ja immer ich, die denkt und nicht dieses Molekül und die Gegend und was auch immer.
Genau, das Erleben hängt sozusagen mit der subjektiven Perspektive zusammen, nicht jedoch sozusagen die Funktion des Denkens in dem Sinne. Natürlich, all unser Tun, all unser Handeln, egal ob wir eine mathematische Gleichung lösen oder ob wir. Denken Sie an, mir fallen die Beispiele, mir fällt das immer, wenn ich da vorne schiebe, fallen mir keine Beispiele ein. Ich denke immer an eine Banane essen oder an ein Bier trinken oder sowas. Denken Sie an irgendetwas, was Ihnen Spaß macht, ja, und was Sie sozusagen gern empfinden. Das Tun in seiner funktionalen Beschreibbarkeit ist etwas anderes als das es begleitende Erleben. Und genau darum geht es, dass wir diese beiden Phänomene, und darum wird es auch David Chalmers gehen, dass wir diese beiden Phänomene auseinanderhalten. Wir können ein System, das wir sind, ein Organismus, wir können ihn rein funktional beschreiben. Im Moment wahrscheinlich noch nicht ganz, dazu fehlen uns einfach die Kapazitäten, aber nichtsdestotrotz der Fortschritt sozusagen auf dem Gebiet neuronaler Modellierung oder weiß Gott, irgendwas ist schon, sind wir schon ziemlich weit und wir könnten erwarten, dass wir in 200 Jahren den Menschen sozusagen in seinen funktionalen Eigenschaften komplett beschreiben können. Nichtsdestotrotz haben wir nichts über das Erleben gesagt.
Aber das Denken doch auch nicht. Ich verstehe das nicht.
Doch. Das ist
ja nicht das Denken, wenn da irgendwas ausgeschüttet wird.
Da geht es quasi, in ihrem Fall, glaube ich, geht es quasi lediglich, wir reden quasi aneinander vorbei, weil es hier lediglich um eine unterschiedliche Definition von Denken geht. Denken wird in diesem Kontext einfach lediglich als informationsverarbeitender Prozess verstanden. Sprich, es gibt etwas außen, dieser Gegenstand, den kann ich irgendwie, der affiziert meine Retina etc. Es werden quasi elektrische Impulse weitergeleitet an bestimmte Regionen meines visuellen Kortex und im visuellen Kortex wird sozusagen dieses verarbeitet zu einem bestimmten Systemzustand oder zu einem bestimmten Auslöser, der mich dazu bringt, wenn ich das Objekt sehe, mich auf es zuzubewegen. Ja? Denken, ja, in dem Sinne. Ich sehe das Objekt wahrnehmen, ich denke und deswegen. Oder Beliefs, ja, ich denke an einen bestimmten Inhalt und dieser Inhalt bringt mich dazu, sozusagen mich dann in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie zum Beispiel, ich denke an, wie gesagt, das Kartoffelpüree und habe schon Hunger und ich bewege mich aus dem Grund, weil ich dieses Gedanken habe, weil ich diese Information verarbeite, ja, diese interne Information, die mir mein System sozusagen schickt, Hunger, assoziiere ich mit irgendwie dem Essen, was ich gestern gehabt habe und genau dieser Prozess bringt mich dazu, mich irgendwo hinzubewegen. Rein funktional beschrieben, noch keine Form sozusagen von Erleben. Das sind sozusagen lediglich Prozesse, die andere Prozesse.
Ja, das funktioniert auch nicht, ob diese Maschine tatsächlich potenziell irgendwie könnte.
Ihre Frage wäre sozusagen, ob es tatsächlich ginge, dass informationsverarbeitende Prozesse da sind, ohne dass Bewusstsein da ist. Ich glaube, darum geht es sozusagen in dem Text, dass es nicht notwendig sein muss, dass bei sozusagen Ablauf funktionaler Prozesse notwendig erleben, einhergehen muss damit. Und genau das ist das schwierige Problem. Lassen wir die Frage mal außen vor. Nächstes Mal wird David Chalmers in seinem Text viel konkreter noch auf diese Fragen eingehen, warum informationsverarbeitende Prozesse zum Beispiel oder kognitive Prozesse nicht notwendig mit Erleben verknüpft sind. Berry war, wie gesagt, nur ein sozusagen erster Anfang in diese Richtung und wir werden uns nächste Stunde noch konkreter darüber unterhalten. Was ist das Problem mit dem Erleben? Wir haben es eh gesehen, es ist sozusagen der Grundsatz des minimalen Materialismus, also Erklärungsmodell. Dieses Erklärungsmodell, das wenden wir im Grunde genommen auf alles an, was wir erklären wollen. Wir reduzieren etwas auf etwas Ursprünglicheres. Ja? Und bei dieser Reduktion von das wird erklärt durch das oder das wird reduziert auf das, wie ich es Ihnen sozusagen aufgezeichnet habe, wobei ich nicht weiß, ob diese Formalisierung tatsächlich korrekt ist. Da müsste ich erst meinen Logikkollegen fragen. Wie gesagt, bei diesem Zurückführen oder Erklären, Berry nennt es einfach Erklären, spielen diese drei Charakteristika eine Rolle, eben die Kovarianz, strukturelle Änderung beim einen, strukturelle Änderung beim anderen, asymmetrische Abhängigkeit. Das eine ist grundlegend für das andere ist nicht grundlegend für das Ursprünglichere, ja, also und asymmetrische Determination, sprich, das eine bringt das andere hervor, das andere bringt nicht das Ursprüngliche hervor. Also sprich, das, was ursprünglich ist, ist das Fundamentale, alles, was darauf beruht sozusagen, ist mehr oder weniger etwas, das durch diese fundamentaleren Prozesse hervorgerufen wird. Ergo, das, was hervorgerufen wird, ist nicht fundamental, weil es kann reduziert werden, es kann durch etwas anderes erklärt werden. Ja? Leider funktioniert das nicht beim Erleben. Bier bringt eben das Beispiel, gehen wir durch eine Fabrik sozusagen, schauen wir uns das an. Diese menschliche Fabrik könnte in etwa so ausschauen. Wenn wir uns dann im Gehirn bewegen, dann haben wir da oben sozusagen da diesen optischen Apparat oder so, der
bringt in irgendeiner Form da diese Wellen auf irgendein Fotopapier und dieses Fotopapier wird da dann in diesen Schaltzentren, in diesen ganz komplexen Computer- und Schalt- und Funktionszentren verarbeitet, die alle irgendwie verbunden sind durch Nervenstränge mit dem restlichen Körper, dem Verdauungssystem und so weiter. Sie sehen da hinten immer, überall sind sozusagen diese Vernetzungen da. Gehen wir durch die Fabrik, sagt Bieri, in Anlehnung sozusagen an das Leibniz-Beispiel, stellen wir uns vor, der menschliche Kopf wäre eine Mühle, gehen wir durch die Mühle und schauen, ob wir da ihr Leben finden. Wir finden das Erleben nicht in der Fabrik. Der Führer sagt, eh nicht, eh logisch, das Erleben bringt nur die ganze Fabrik hervor. Aber Bieri sagt, es besteht überhaupt keine Notwendigkeit darin, dass wir sozusagen uns vorstellen, dass das in irgendeiner Form Erleben hervorbringen soll. Das wesentliche Faktum ist, dass er eben sagt, keine Notwendigkeit. Warum Notwendigkeit? Ein Begriff, den ich quasi nächstes Mal, weil jetzt wird schon relativ knapp, noch kurz quasi ansprechen möchte. Ich werde Ihnen nochmal kurz diese modale Argumentation vielleicht ein bisschen präsentieren. Ich werde es versuchen, warum Zombies, sprich Duplikate von uns, prinzipiell möglich sind, und zwar nicht nur sozusagen vorstellbar, sondern auch metaphysisch, sprich ontologisch möglich. Es könnte ein Duplikat von uns geben, de facto, das ohne Erleben wäre. Ja? Das ist eine komplexe modale Argumentation, die aufgebaut ist über das Beispiel von Watte, Identität von Wasser und H2O. Und David Chalmers bringt das in seinem Buch, aber auch in einem anderen Aufsatz, schlüsselt er eben dieses Argument recht gut auf und zeigt, dass wir das nicht vergleichen können mit H2O und Wasser, weil Wasser hat diese und jene Eigenschaften und so weiter, diese emergenten Eigenschaften, und das ist identisch natürlich mit dieser molekularen Struktur. Und er sagt eben, das ist quasi nicht dasselbe, wie wenn wir sagen, Gehirnprozesse oder funktionale Prozesse oder funktionale Abläufe sind identisch mit bestimmten Erlebnissen. Denn, sein Argument, es ist prinzipiell vorstellbar, dass es ein Duplikat von uns gibt, das dieses Erleben nicht hat, obwohl es physikalisch und auch funktionell ident ist. Ja? Das Argument entwickelt er. Ja? Das sind einmal nur die Prämissen. Ja? Warum dieses Argument funktioniert, es geht auf Saul Kripke zurück, in seinem Buch Naming a Necessity, und sozusagen ist eher ein Argument für den Dualismus, weniger für den Panpsychismus, aber zumindest mal ein Argument für die Fundamentalität und Nichtreduzierbarkeit von Bewusstsein. War jetzt alles sehr technisch, was ich gesagt habe. Ich werde es versuchen, nächstes Mal ein bisschen untechnischer zu formulieren, soweit es irgendwie Möglichkeit, sofern das möglich ist. Also sprich, wäre Schlüsse aus den Antworten des Führers keine Notwendigkeit in der Identität. Die Schwierigkeit mit dem Prinzip der Kovarianz, weil sich nämlich die Gesetzmäßigkeiten zwischen dem Erleben und den physikalischen Gesetzmäßigkeiten nicht miteinander in Einklang bringen lassen. Ja, er spricht auch das Gesetz der Gravitationen und so weiter. Außerdem setzen wir im Falle des Bewusstseins keine objektiven Phänomene zueinander, sondern wir setzen subjektive Tatsachen mit objektiven Tatsachen, bringen wir sozusagen überein. Ja? Und das ist sozusagen ein struktureller Unterschied. Erleben ist etwas anderes als dieser Tisch. Ja? Und darauf versucht sozusagen Bieri nur hinzuweisen. Er zieht die Schlüsse sozusagen aus diesem Führer. Wir haben doch eigentlich kein Argument gehört, warum das de facto nicht funktionieren sollte. Damit werden wir uns dann nächste Stunde beschäftigen, und ich werde, wie gesagt, nochmal versuchen, auf dieses modale Argument zurückzukommen. Aber nichtsdestotrotz, auch David Chalmers sieht das so, ja. Was wir haben gelernt aus dem Fabriksbeispiel? Tatsachen über Struktur und Dynamik von Systemen führen uns nur zu weiteren, komplexeren Tatsachen über Struktur und Dynamik von einem System, ja. Wir können quasi einen funktionalen Schaltplan betrachten, in dem geht es um Dynamik und die Struktur eines Systems. Wir können uns diesen Schaltplan noch komplexer vorstellen, indem wir quasi in seine einzelnen Details gehen, und auch hier haben wir nichts anderes als Tatsachen über Dynamik und Struktur dieses Systems, wie unterschiedliche Module miteinander interagieren oder wie unterschiedliche Schaltkreise miteinander interagieren. Nichts davon, so David Chalmers, führt uns jedoch zu dem Begriff des Bewusstseins im Sinne von Erleben, ja. Und deshalb sagt ihm auch Bieri, ja, obwohl es ein bisschen missverständlich ist, zwischen Systemkomplexität und Erlebniskomplexität hängt, ist quasi, da besteht kein notwendiger Zusammenhang. Weil von Systemkomplexität kommen wir maximal auf weitere Systemkomplexität, niemals aber auf irgendeine Form von Erleben, ja. Können wir Bewusstsein prinzipiell nicht verstehen? Wäre es möglich, dass unsere kognitiven Fähigkeiten prinzipiell nicht in der Lage sind, eben diesen Zusammenhang zwischen Erleben und seinen materiellen Grundlagen zu verstehen? Wie ist es mit der verborgenen Struktur? Diese verborgene Struktur hat nicht nur Dubois Raymond angesprochen, sondern das wird auch heute diskutiert bei Colin McGinn zum Beispiel, auch ein amerikanischer analytischer Geistphilosoph, der gemeint hat, vielleicht sind wir einfach kognitiv begrenzt, unsere Kapazitäten, uns vorzustellen, wie es ist, dass diese einen Phänomene mit den anderen Phänomenen zusammengehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass unsere kognitiven Leistungen einfach zu schwach sind. Hätten wir ein größeres, besseres, was weiß ich, vielleicht ein unglaublich viel komplexeres Gehirn, dann könnten wir vielleicht auf diese Struktur draufkommen, aber er denkt sich einmal prinzipiell, na, wir sozusagen in unserem jetzigen Status quo sind einfach kognitiv viel zu begrenzt, unsere Funktionen sind nicht gut genug, wir können diese Struktur nicht entdecken. Ja? Pierre verneint den. Es scheint relativ unwahrscheinlich, dass es sozusagen eine prinzipiell unzugängliche Beziehung zwischen materiellen Systemen und Bewusstsein gibt, die sich nämlich nirgendwo sonst in unserem Weltverstehen niederschlägt. In Wahrheit auch nicht in unserem alltäglichen Selbstverständnis. Das Verstehen, dass wir einen Körper haben, dass wir uns dessen bewusst sind und so weiter, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Ja. Philosophie versucht eben gerade diese Selbstverständlichkeit aufzubrechen und zu zeigen, warum nehmen wir das als selbstverständlich hin? In Wahrheit ist diese Selbstverständlichkeit ein Vorurteil, ja? Und schon ganz und gar ist es ein Vorurteil, wenn uns quasi andere versuchen weiszumachen, das hängt von ganz bestimmten Komponenten ab, was aber de facto gar nicht so ist. Oder wenn sie uns überhaupt einreden wollen, ihr seid alles Zombies, ihr seid alles nur funktionale Automaten, in Wahrheit habt ihr alle kein Leben und kein Bewusstsein, ja? Oder kein Erleben und Bewusstsein, ja? Quasi, das ist ein philosophisches Problem, das ist ein echtes philosophisches Problem. Insofern meint er eben, es ist relativ unwahrscheinlich sozusagen, und es ist auch eigentlich ein Trick, wenn wir sagen, das ist alles viel zu kompliziert und wahrscheinlich gibt es eine verborgene Struktur, aber wir sind einfach zu doof dazu, das irgendwie quasi irgendwann in den Griff zu bekommen. Und Pierre sagt eben, na, davon geht er eigentlich nicht aus. Erstens mal wäre es ein Trick und zweitens mal scheint es irgendwie überhaupt nicht kohärent, dass wir alles relativ gut verstehen können, sämtliche Prozesse miteinander in Verbindung bringen können. Warum sollte es irgendwie gerade beim Bewusstsein nicht klappen oder beim Körper-Geist-Problem und deren kausale Wechselbeziehung nicht klappen, wenn das doch so für uns eigentlich in unserem alltäglichen Verstehen relativ evident ist. Das heißt, wir müssen versuchen, diese Evidenz, die wir haben, dass wir einen Körper haben, dass das für uns so selbstverständlich ist, aufzuklären. Insofern als nämlich sozusagen unser Selbstverständnis als Subjekte maßgeblich und tragend dafür ist, genau, für unser Handeln und unser Tun maßgeblich irgendwie tragend ist und es eigentlich auch ziemlich starke, wahrscheinlich ethische und auch moralische Konsequenzen hätte, wenn wir sagen würden, wir sind lediglich durch unsere sozusagen materiellen, physikalischen Prozesse determiniert und freier Wille ist in dem Sinne eine Illusion. Das ist mit dem freien Willen, das sage ich jetzt nochmal dazu, weil Pierre ein Buch darüber geschrieben hat und er auch in dieser Richtung eben argumentiert, ich möchte das Problem des freien Willens eigentlich komplett außen vor lassen. Es ist zu kompliziert, damit kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich glaube, das Erleben bereitet uns eh genug Schwierigkeiten. Ja. Okay, wie gesagt, ich habe jetzt 5 Minuten überzogen. Ich werde versuchen, bei dem nächsten Referat weniger zu unterbrechen und weniger zu reden, damit Sie irgendwie mehr dazu kommen zu fragen. Aber es war ja quasi auch nur eine erste Einführungsstunde, es war der erste Text. Wir werden noch hoffentlich viel zur Diskussion kommen. Eben, ich würde mich auch sehr freuen, eben wie gesagt, über Einwände, weil das bringt natürlich mich weiter und schärft natürlich dann mein Problembewusstsein auch, wenn Sie sich hinstellen und sagen, das glaube ich nicht oder ich habe 2 gute Argumente, warum das nicht so sein sollte. Genau, weil das hilft doch sozusagen mir im Verständnis dieses Phänomens weiter und in dem Fall sollten wir eben da zusammenarbeiten, also dazu lade ich Sie ein. Bereiten Sie bitte den Text gut vor, den ersten Teil, es wird im Wesentlichen eher auch wiederum darum gehen, was wir jetzt von Pierre gehört haben, deswegen wird auch mehr Zeit sein zu diskutieren, okay?